Willkommen zu einer weiteren Folge des Physik Evolution Podcast. Ich habe wieder meinen Co-Host Daniele hier im Evo Gym am Start. Wir haben uns heute ganz früh hier eingetroffen, um diese Podcast-Folgen für euch zu produzieren. Wir haben eben schon ein kleines Fazit gezogen zum ersten Wettkampf der diesjährigen Herbstsaison, zum Wettkampf bei der BNBF in Birmingham. Und jetzt im zweiten Teil wollen wir noch ein paar Fragen von euch aufgreifen. Wir sind hier im wunderschönen Evo Gym. Es kann sein, dass der ein oder andere gleich hier zur Tür hereinkommt, denn morgen steht hier ein kleines Sommerfest an. Und ja, da müssen heute noch ein paar Vorbereitungen getroffen werden. Deswegen ja, haben wir uns auch so früh dann heute hier eingefunden. Um 7.30 Uhr standen wir auf der Matte, nur um für euch hier die Podcast-Episoden zu produzieren. Aber ich habe mega Bock drauf. Erste Episode war cool und jetzt geht's weiter mit den Fragen.
That's right. Und dann würde ich direkt hier anfangen mit fangen wir doch mit der Frage an von Janina 1208. Welche Alternative siehst du zu Goblet Squats? Wenn sie aber die Kurzhantel, da hört die Frage leider auf, wahrscheinlich, wenn die Kurzhantel zu schwer wird und das Greifen langsam tricky wird.
Alternative zu Goblet Squats, wenn die Kurzhantel zu schwer wird?
Ja, ich glaube, das Halten wird zu schwer.
Ja. Also grundsätzlich gibt es da super viele verschiedene Varianten. Ja. Goblet Squats, natürlich eine Möglichkeit, die Oberschenkel zu trainieren, ist jetzt bei mir in der Hypertrophie-Hierarchie, was Quad-Übungen angeht, jetzt nicht besonders weit oben, weil eben genau das Problem, was du gerade angesprochen hast, weil das eben oftmals zum limitierenden Faktor wird. Also es sind nicht die Quads, die am Ende des Satzes aufgeben, sondern du kannst es halt einfach irgendwann nicht mehr halten. Ganz witzig. Während der Corona-Hochphase, als ich im Home-Gym trainiert habe, da habe ich Blood-Flow-Restriction-Goblet-Squats gemacht.
Was hast du benutzt für die Blood-Flow-Restriction?
So Bänder.
Wrist-Wraps?
Nee, ich hatte tatsächlich so Venenstauer-Bänder oder so dafür.
Ich habe mal einen BFR-Workout gemacht mit einem Kollegen und wir haben Arme trainiert.
Oh,
das war hart. Also fühle ich.
Habt ihr denn auch nach so einem Blood-Flow-Restriction-Protokoll trainiert oder einfach ganz normale Straight-Sets gemacht?
Straight-Sets. Wir haben, einer hat immer gearbeitet natürlich, der andere hat das so ein bisschen sich angeschaut und dann halt immer supported. Wir haben dann normale Bizeps-Curls gemacht, entweder mit SZ-Stange oder Kurzhantel, was auch immer. Und dann haben wir halt nach einer Zeit die halt aufgelöst und dann noch ein paar Sätze nochmal drauf gemacht, ein paar Reps.
Ja, ich habe damals auch so ein, ich sag mal, Standardprotokoll, BFA-Protokoll verfolgt. Ich habe einen Aktivierungssatz gemacht, in einem sehr hohen Wiederholungsbereich, 30 Wiederholungen. Dann kurz, ich glaube, 30 Sekunden Pause. Und dann habe ich nochmal drei Sätze mit jeweils 15 Wiederholungen ungefähr gemacht, mit jeweils 30 Sekunden Pause. Das war die Hölle. Das war so mit das Schlimmste, glaube ich, was ich bisher so in meiner Trainingskarriere gemacht habe. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt mit einem guten Kumpel von mir in seinem Keller, in unserem Homegym damals trainiert. Immer wenn wir zusammen Beine trainiert haben, hat er halt immer noch so Kniebeugen, so Highbar-Kniebeugen mit der Langhantel, Kreuzheben noch mitgemacht. Und dann war er relativ schnell weg und den Scheiß hat er sich nicht gegeben. Ich war dann wirklich ganz alleine in diesem Keller und das war wirklich die pure Hölle. Weil die Quads so krass gebrannt haben, es war bei mir vielmehr die Lunge, das kardiovaskuläre System und auch einfach die Anforderung, wie wahrscheinlich bei dir auch, Janina, die Hantel einfach oben zu halten, also auch so der Upper Back und auch so ein bisschen die Schultern einfach durch diese Kurzhantel, die man da vor der Brust hatte, das war wirklich das Schlimmste. Also für mich ist das nicht so richtig aufgegangen. Es war mehr so eine Willensprobe als jetzt wirklich eine Challenge für die Quads. Und das habe ich tatsächlich auch dann nicht allzu lange gemacht. Aber ja, war eine interessante Erfahrung und da bin ich halt eben genau auf die Limitation gestoßen, die du jetzt auch erfährst. Deswegen für mich eigentlich jetzt keine Must-Have-Übung, aber wenn man sie natürlich machen will, was auf jeden Fall legitim ist.
Jeder hat da seine Präferenzen.
Ja, dann muss man natürlich irgendwo nach Wegen suchen, wie man die Quads halt idealerweise dann doch zum limitierenden Faktor machen kann. Und ja, ich glaube, das ist aber ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr möglich, weil ich meine, was willst du machen? Man kann vielleicht die Hantel irgendwie anders halten.
Man könnte halt mit Straps versuchen, die Kurzhanteln, man könnte sogar zwei Kurzhanteln vorm Körper halten, unter sich, unter den Beinen und dann auch einen Squat ausführen, der dem Goblet Squat ähnelt. Mhm. Aber natürlich hätte man trotzdem eine andere Kurve, die man da läuft, weil man dann nicht mehr in dieser aufrechten Position ist wie im Goblet Squat.
Es gibt halt du natürlich auch unfassbar breit stehen, damit du wirklich
wahrscheinlich ja. Es also wäre schon fast so ein Sumo-Squat.
Ne? Aber das ist mir auch jetzt als erstes in den Sinn gekommen. Du müsstest dich zum Beispiel auf eine Erhöhung stellen,
ja,
links und rechts, und genau, dann könntest du die Arme halt eher gestreckt halten und müsstest sie halt nicht eben beugen und hättest dann die Hanteln halt eher unter dir.
Richtig.
Als jetzt eben an der Brust.
Es ähnelt schon fast wieder ein Belt Squat. Also wenn man auf der Erhöhung ist, ne, und man hat das Gewicht, was einen runterzieht jetzt zum Boden, dann wäre das schon, also jetzt mit den Kurzhanteln ist es jetzt nicht unbedingt eine Belt Squat, aber vom Bewegungsmuster würde man eine Ähnlichkeit ziehen.
Belt Squats.
Belt Squats.
Beste Alternative eigentlich, ja, die ich, wie ich finde, dem Goblet Squat recht nahe kommt.
Ja, ja.
Aber grundsätzlich auch alle anderen Kniebeuge-Varianten.
Ja, also ob man das jetzt mit einer langen Hantel oder mit einer Kurzhantel macht, isoliert vielleicht Bulgarian Split Squats, ne? Ja. Ist auch eine Option, wenn man da quad-dominant arbeiten möchte. Sissy Squats könnte man versuchen, vielleicht an der Smith Machine.
Ja.
Ja.
Also alle grundsätzlich einfach alle anderen Quad-Übungen.
Also an Übungen wird's nicht scheitern. Da gibt's echt genug von. Muss man halt nur schauen, welche dann den Reiz, wo man halt den Reiz hat, den man halt sich wünscht und oder auch den Spaßfaktor.
Ja. Schau, dass du deine Oberschenkel wirklich zum limitierenden Faktor machen kannst und dass sich dann eben nicht die Stabilisation im oberen Rücken oder die Griffkraft oder sowas limitiert.
Richtig.
Und das sind halt einfach Dinge, die bei Goblet Squats relativ schnell eben auftreten können.
Definitiv.
Deswegen schaue ich da einfach mal nach anderen Quad-Übungen.
Ja. So, vielen Dank für die Frage.
Danke, Janina.
Hier kommt von Elisa Lilly. Als Anregung eine Podcast-Folge über die Bedeutung von Fett im NBB, Natural Bodybuilding, und den Impact auf den Hormonhaushalt differenziert Frauen und Männer wäre mega.
Ja, also Fett, ich gehe mal davon aus, dass du jetzt Körperfett meinst, ist natürlich die Lebensversicherung des Körpers.
Ja.
Für den Körper essentiell und dementsprechend auch sehr, sehr wegweisend. Der Körper merkt schnell, wenn Fettreserven abgebaut werden, und er ist ziemlich gut darin, entsprechende Hormone dann auch zu regulieren. Wir haben ja zum Beispiel unsere Hungerhormone, Ghrelin und Leptin. Ghrelin sorgt dafür, dass hungrig wirst oder dass dein Appetit steigt. Und Leptin sorgt für ein Sättigungsgefühl. Und wenn der Körper jetzt merkt, okay, Körperfett geht runter, dann wird er dafür sorgen, dass Ghrelin erhöht wird, dass du also mehr Hunger hast, und Leptin nach unten geht, du also weniger gesättigt bist. Ja, das heißt, das ist schon mal so ein Punkt, worüber der Körper dich letztendlich oder deine Hormone oder das, was du dann letztendlich tust oder tun willst, so ein bisschen steuern kann. Und ja, dementsprechend unfassbar wichtig und entscheidend dafür, wie die Hormone halt eben ausgerichtet werden, wie viel Körperfett du hältst und wie ja, du damit natürlich klarkommst. Ich denke, ganz interessant ist auch hier, dass jeder Mensch so seine Körperfett-Settling-Range sozusagen hat. Also jeder hat so ein unteres und ein oberes Ende hinsichtlich Körperfett, wo ja, man sich, ich sag mal, wohlfühlt, wo der Körper jetzt nicht konstant mit irgendwelchen hormonellen Anpassungen eben gegenarbeitet. Und in dem Bereich kann man sich, denke ich, gut bewegen, wenn man den Körper jetzt sowohl nach unten, also oder als auch nach oben hinaus, ich sag mal, so ein bisschen drücken will, dann wird er natürlich damit ja, Resistenzen dann letztendlich reagieren. Und dann ja, werdet ihr das merken. Jeder, der schon mal eine Wettkampfvorbereitung gemacht hat, der weiß das. Ne, wenn es so an, ja, einfach an die Körperfettreserven geht, die wehtun, dann ja, merkt man das gleichzeitig, wenn du in einen langen Aufbau gehst, wo du dein bisheriges Höchstgewicht zum Beispiel überschreitest und dort neue ja, Territorien einnehmen willst, dann ist es auch erstmal mit Resistenzen verbunden. Da hat man dann genau wie in der Diät dann eben auch mit oder gegen seine Hunger, Appetitgefühle dann auch zu kämpfen, wenn das genau. Dann einfach ins genaue Gegenteil umschlägt.
Ja, richtig. Ich glaube, wichtig zu sagen, auch allgemein, Frauen und Männer bewegen sich in anderen Körperfettanteilen. Mhm. Frauen haben da oftmals ein Surplus, was von der Natur auch so gegeben ist. Also da jetzt nicht mit Schock reagieren, liebe Frauen. Ne? Das ist normal, dass ihr da ein bisschen mehr Fettspeicher habt. Das ist auch wichtig für euren Körper. Das ist wichtig für euren Hormonhaushalt. Jetzt auf das Natural Bodybuilding bezogen. Man möchte ja definitiv einen geringen Körperfettanteil haben, jetzt je näher man dem Wettkampf kommt. Das ist ein wichtiges Kriterium auch für die Form, weil es geht ja beim Bodybuilding hauptsächlich um die Physik, um die Form. Ob es jetzt eine Bikini-Klasse ist, ob es jetzt eine Mens-Physik-Klasse ist, man will einen guten Look bekommen, einen guten Look zeigen, präsentieren. Und da muss man auch definitiv dann auch über, sag ich mal, gewisse Hemmschwellen rüber durchbrechen, durch die Wand brechen, auch wenn es mal sich nicht gut anfühlt, mental, physisch, ne, die Hormone dann auch etwas mehr verrückt spielen, wenn man dann in diesen geringen Fettprozentanteilen sich bewegt. Wie ist da deine Meinung zu, sagen, also jetzt spezifisch Natural Bodybuilding, Körperfettanteil?
Unfassbar wichtiger Punkt. Wenn du so im Laufe einer Prep reduzierst du deinen Körperfettanteil und da musst du dich darauf gefasst machen, dass deine Hormone dann auch entsprechend reagieren.
Ja.
Dass das dann unbedingt eine gewisse Verhaltensänderung mit sich zieht, ist vielleicht unausweichlich, sollte man aber jetzt nicht im Vorhinein schon so prognostizieren. Wenn du halt weißt, okay, mein Testosteron geht halt runter, mein Cortisol steigt, das wird alles passieren und das wird genauso eintreffen, dann ja, baust du dir eigentlich so eine selbsterfüllende Prophezeiung dann eben auf und wirst dann eben auch entsprechend dann dein Verhalten eventuell auch ändern. Deswegen, also Hormone sind letztendlich wichtige Marker, die uns irgendwo auch ausmachen, aber ja, letztendlich liegt es an einem selbst, wie man dann damit umgeht,
ja.
Dass sich so ein bisschen was ändern wird, ist, denke ich, unausweichlich, aber sicherlich ist es nicht so, dass jetzt wenn Cortisol zum Beispiel ansteigt, dass man dann zur übelsten Furie wird oder sowas. Also das sollte man davon sollte man einfach beim Start einer Wettkampfvorbereitung zum Beispiel nicht ausgehen.
Ja.
Ich glaube, sie hat auch noch mal nach der Studienlage gefragt. Sie hatte mir die Nachricht über Instagram zukommen lassen. Mhm. Aktuelle Studien, da bin ich jetzt gar nicht so im Bilde. Also ich kenne eine Case Study aus dem Jahr 2013 von Russo.
Mhm.
Die haben einen männlichen Bodybuilder über 6 Monate vor und nach der Vorbereitung begleitet.
Mhm.
Und bei ihm konnten sie einen Rückgang des Testosteron feststellen, der wirklich massiv war. Ich glaube, so von 9 Nanogramm pro Milliliter ging der Testo-Wert runter auf 2, irgendwas.
Wow.
Also ist es wirklich um ein Vielfaches gesunken, aber im Nachgang auch wieder angestiegen. Also die Hormone, die holen sich dann auch wieder, wenn ihr die Recovery-Phase ordentlich durchzieht. Das ist natürlich super wichtig nach einer Wettkampfdiät, dass ihr dann eine ordentliche Recovery-Phase eben auch durchlauft und ja schnell dann auch schnell und kontrolliert dann auch wieder normal werdet, was dann zumindest die Hormone eben angeht. Bei Frauen ist es ja auch nicht untypisch, dass zum Beispiel die Periode dann in späteren Phasen der Wettkampfvorbereitung ausbleibt. Diese wird sich auch dann wieder ganz normal einstellen. Und ja, deswegen, also Dinge können wirklich den Berg runtergehen im Laufe einer Vorbereitung, werden sich dann aber auch im Nachgang wieder erholen. Das sollte einem bewusst sein. Und ja, wichtig einfach, gut viel Zeit einplanen für die Vorbereitung. Richtig. Vielleicht von Extremen gerade gegen Ende hin dann absehen. Ne? Wenn ihr schon wenig Körperfett habt und dann noch viel trainiert, viel Cardio macht und das dann nochmal mit einem richtig großen Defizit kombiniert, das kann tatsächlich problematisch sein.
Ist nicht ohne.
Aber wenn man das Ganze schlau angeht, genügend Zeit einplant, dann passt das auf jeden Fall. Ja. Der erste Kandidat ist am Start. Rosi, was geht?
Moin.
grüß die Leute mal.
Hey,
ja, zwei Camps. Rosi.
Ich wollte natürlich nicht crashen.
Ja, bei dir.
Ja, wir haben ja auch ein bisschen überzogen. Der Parser hat ja schon gesagt, ihr kommt um 9. Perfekt. Alles gut, wir sind gleich durch. Danke dir. Perfekt. Elisa, vielen Dank für die Frage.
Auf jeden Fall.
Viel Erfolg, wenn es für dich dann auf die Bühne geht.
Definitiv. Auch von mir. Dann mal die nächste Frage in Angriff. Die kommt von Chris Seid. Hast du Tipps, um ein eigenes Online-Coaching aufzubauen und wie man Kunden bekommt? Ich glaube, du als Online-Coach, du könntest da ein bisschen von deinem Werdegang erzählen, wie du das gemacht hast, wie die ersten Schritte bei dir waren. Ich glaube, das wäre sehr interessant.
Ja. Chris, vielen Dank für die Frage. Wie habe ich das Ganze gemacht? Wie habe ich mir das aufgebaut? Erstmal mache ich den Sport schon ein paar Jahre. Meinen ersten Wettkampf habe ich tatsächlich schon 2015 gemacht. Da gab es so gefühlt noch kaum eine Natural-Bodybuilding-Szene hier in Deutschland. Und ja, die Passion von meiner Seite war immer gegeben. Ich denke, das ist so eine Grundvoraussetzung. Auch so eine gewisse Affinität für Herangehensweisen, Methoden. Auch so ein
Gefühl, eine Wissenslust.
Genau, ja. Wissbegierigkeit. Die hatte ich auch immer in mir, primär, weil die Erfolge in den ersten Jahren einfach ausgeblieben sind. Also ich bin echt schwer, der Start in das ganze Krafttraining, Bodybuilding-Thing war für mich halt wirklich richtig schwer. Ich war überhaupt nicht talentiert und musste mir das wirklich hart erarbeiten. Und weil ich halt gemerkt habe, hey, ich gehe ins Training und ich mache und ich tue, aber die Fortschritte sind halt nicht so schnell, wie ich sie mir eben erwünscht hätte. Das hat dann eben dazu geführt, dass ich mich halt super viel mit der Materie auseinandergesetzt habe, mich in Eigeninitiative eben auch weitergebildet habe und zusätzlich dazu eben auch noch meinen Bachelor-Studiengang in Fitnessökonomie gemacht habe. Das war jetzt zwar rein thematisch jetzt nicht so der Game-Changer, aber ich wusste, okay, ich will in dem Bereich eben weiter vorankommen und nach dem Abitur lag es dann halt einfach nahe, dass ich mich dann auch in einen Studiengang in dem Bereich hineinversetze, einfach um so weiter eben auch dran zu bleiben,
richtig,
in der Thematik drin zu bleiben. Wenn ich halt jetzt ein eine Ausbildung oder ein Studium in einem ganz anderen Bereich gemacht hätte, dann ja, wären die Kapazitäten halt auch einfach nicht mehr wirklich da gewesen, um im Fitness-, Muskelaufbau-, Ernährungsbereich eben weiter voranzukommen. Deswegen, der Fokus war immer eben auf diesem Sport und darauf, mich in diesem Bereich eben weiterzuentwickeln. Hm. Und genau, ich habe immer fleißig trainiert, super viel Content konsumiert, auch englischsprachigen Content. Das war so, glaube ich, auch so ein Vorteil. Ja. Ich war immer ganz gut in Englisch. Meine Mama hat mich schon als kleines Kind dann immer zum Englischunterricht geschickt.
Oh, sehr gut.
Englisch-Leistungskurs auch gehabt. Und deswegen war die englische Sprache für mich immer leicht bekömmlich und habe dann halt von wirklich den Top-Leuten auch aus dem amerikanischen oder englischsprachigen Bereich immer sehr, sehr viel lernen können und hatte dann eben da diese das autodidaktische Lernen in Kombination mit dem Lernen dann eben noch in der Uni, ja, meine praktischen Erfahrungen, die ich selbst gesammelt habe als Athlet und dann eben auch noch die Wettkampferfahrung 2015, 2018.
Ja.
2018 habe ich dann auch meinen Bachelor dann eben abgeschlossen und habe mich dann auch selbstständig gemacht und mit dem Coachen angefangen.
Ja.
Ich hatte zum Glück schon so eine kleine Reichweite bei Instagram, weil ich meinen Weg bis dahin auch immer so ein bisschen geteilt hatte und konnte diese Reichweite dann in Kombination mit einem sehr, sehr niedrigpreisigen Coaching-Angebot, ja, dann noch nutzen, um direkt von Tag 1 eine gute Klientenbase dann auch zu haben, wo ich dann natürlich auch eben lernen konnte, mhm, und mich als Coach weiterentwickelt habe. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Dieses ganze theoretische Wissen, ne, die Studienlage, richtig, und so weiter, richtig, die bringt dir nur bis zu einem gewissen Punkt einfach was. Ich meine, das ist vielleicht so ein guter Startpunkt für viele, mhm, wenn du weißt, okay, so und so haben eben die Probanden in den Studien abgeschnitten. Aber das ist halt wirklich nur der Startpunkt. Von dort aus musst du dann die Herangehensweisen, die Methoden an das Individuum, an die Situation, an die Präferenzen und so weiter anpassen. Und ja, du brauchst natürlich viel, ganz, ganz viel praktische Erfahrung als Coach. Ansonsten bist du halt einfach nur ein Nerd. Ja, und deswegen ist es super wichtig, dann eben auch schnell praktische Erfahrungen dann tatsächlich auch sammeln zu können. Und das ist halt für viele einfach nicht leicht. Also bei mir sind, denke ich, auch viele Dinge einfach zusammengekommen, die mir den Start auch so ein bisschen erleichtert haben.
Ja.
Ich hatte direkt eben, wie gesagt, einen guten Kundenstamm, mit dem ich arbeiten konnte, wo ich ganz viele wichtige Erfahrungen sammeln konnte. Aber ja, die Kundengewinnung ist, denke ich, für die meisten Coaches gerade zu Beginn erstmal so ein bisschen der Knackpunkt. Und ja, wie eben schon gesagt, für mich war das Sprungbrett so ein bisschen die Social-Media-Präsenz, die, mhm, Reichweite, die ich darüber eben auch hatte.
Ja.
Und ich glaube, das ist heutzutage auch unabdingbar.
Ja.
Es gibt so zwei Möglichkeiten. Also entweder bist du halt eine Ikone in deinem Fitnessstudio und jeder kennt dich so als, mhm, den Guy oder das Girl, das halt voll den Plan hat und Leute coacht und Erfolge generiert.
Ja.
Oder du bist das, aber halt eben online.
Ich denke, so die. Also viele wichtige Punkte, die du da gerade aufgezählt hast. Ich glaube, ein paar Faktoren kann man auf jeden Fall nochmal wiederholen. Es ist im Prinzip die Wissenslust, dass man immer lernfreundlich ist, dass man Freude hat dabei, immer wieder was Neues sich selbst beizubringen in der Thematik, in der man sich jetzt befindet, sagen wir jetzt Fitness und Online-Coaching. Dann auch immer on top of the game zu sein, immer sich die neuesten Studien anzuschauen. Die meisten Studien sind halt in Englisch, da muss man, mhm, halt schon ein bisschen sprachenaffin sein und halt Englisch verstehen und oder sprechen, muss jetzt nicht unbedingt großartig sein, aber dass man sich da ein bisschen reinfuchst. Auch ein wichtiger Punkt.
Moin.
Moin. Ich glaube, auch ein wichtiger Punkt war im Prinzip die Online-Präsenz, mhm, weil es ist halt unausweichlich. Im Prinzip musst du online irgendwie präsent sein. Es ist wie eine Visitenkarte. Leute müssen dich erreichen können. Leute müssen wissen, wo du bist, wo man dich erreichen kann. E-Mail, Instagram, ja, was auch immer, YouTube. Dann, was hast du noch genannt? Praxiserfahrung.
Mhm.
Sowas kann man sich nicht kaufen in einem Kurs oder sowas. Sowas muss man halt oft auf einen harten Weg selbst durchmachen. Im Prinzip die ersten Niederlagen, die du vielleicht dir eingestehen musstest mit dem, ich hatte kein Talent oder egal wie hart du gearbeitet hast, irgendwie kamen die Ergebnisse nicht, die man sich erwünscht hat. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Lehre, die man machen muss, weil im Prinzip daraus zieht man halt die Früchte, die man im späteren anderen Leuten beibringen kann. Mhm. Es sind im Prinzip diese Niederschläge, die man wirklich, wo man sich halt durchbeißen muss, um anderen Leuten vielleicht präventiv zu sagen, hey, das sind die Fehler, die ich gemacht habe, die musst du nicht machen. Daraus habe ich gelernt. Hier ist im Prinzip der Blueprint. Ich habe das schon durchgelebt. Ich bin diesen Weg schon gegangen. Ich kann dir im Prinzip diesen ganzen Hacks geben, die ganzen Quick Tools, den Game Pass. Mhm. Dafür ist halt ein Coach da, der dir sagt, in welche Schlaglöcher du nicht treten solltest und wo im Prinzip der Weg ist, wo du dich drin bewegen solltest. Genau, also wir haben geklärt, die Wissenslust, man will on top of the game sein, man will sich immer wieder neu informieren, neue Sachen lernen. Erfahrung in dem Bereich, das ist unausweichlich. Man muss selbst Dinge durchmachen, wenn man anderen Leuten etwas beibringen will, die dann halt das Gleiche machen wollen. Mhm. Es ist halt schwierig, glaube ich, von der Prep jemanden bei einer Prep zu unterstützen, wenn man vielleicht selbst nie eine Prep gemacht hat. Man kann sich nicht wirklich in den Kunden, in den Klienten hineinversetzen, weil man vielleicht noch nie in der Situation war, was jetzt nicht unmöglich ist, jemandem dann dabei zu helfen, aber was natürlich schade ist, weil wenn man es einmal selbst durchgemacht hat, weiß man genau, wie sich einer fühlt in so einem Moment, erst recht in einer Prep. Jeder weiß, der schon mal eine Prep gemacht hat, es ist verdammt hart. Ja. Es kann mental einen richtig runterziehen und so, es ist aber nicht unmöglich, und dann da einen zu supporten als Coach, als, sage ich mal, schon fast Best Friend, wenn man da zusammen an einem Projekt arbeitet, zusammen an einem Ziel feilt, ist schon fast unbezahlbar. Ja.
You gotta walk the walk zu einem gewissen Grad. Ich denke, du musst jetzt als Coach nicht immer 24/7 mega in Shape sein, aber du musst zumindest wissen, wovon du sprichst, was du auch vom Klienten dann letztendlich forderst. Ich habe zum Beispiel auch 2021, bevor ich meine ersten Klienten auf die Bühne vorbereitet habe, selber eben gesagt, ich will jetzt unbedingt noch mal eine Prep machen, einfach damit ich mich auch besser in die hineinversetzen kann. Ja. Und die Motivation war natürlich auch selber halt zu sagen, ich will noch mal Bestform bringen und meine Form dann letztendlich auf der Bühne präsentieren. Aber ein ganz großer Hintergedanke war auch, hey, ich mache das dafür, dass ich einfach diese Erfahrungswerte habe und die meinen Klienten dann letztendlich auch mitgeben kann und denen dann eben optimal zur Seite stehen kann. Genau. Deswegen, wenn du Bodybuilder vorbereitest, ja, solltest du vielleicht auch schon mal eine Bodybuilding-Competition gemacht haben.
Practice what you preach.
Practice what you preach, auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ja, ich denke, das sind so die Grundvoraussetzungen, die jeder mitbringen sollte.
Es gibt natürlich jetzt im Fitnessmarkt viele Coaches. Es gibt auch natürlich immer noch viel Nachfrage, aber ich sag mal,
der Coaches steigt immer weiter. Ich habe das jetzt über
die
Jahre
auch... Der Markt ist schon sehr gesättigt.
Ich habe das über die letzten Jahre mitverfolgen können. Also ich glaube, ich habe, als ich damals 2019 angefangen habe, noch gut so den Fuß in die Tür, sage ich mal, bekommen.
Ja, ja.
Danach ist die Anzahl der Anbieter natürlich immens gestiegen. Zu dem Zeitpunkt war es noch nicht so verbreitet.
Heutzutage nennen sich auch viele Leute Coach. Also die
das
trainieren
kann ja jeder in die Instagram-Bio reinschreiben. Es ist ja auch kein geschützter Begriff. Nein. Genauso wie Personal Trainer. Jeder kann sich Personal Trainer nennen.
So richtig, richtig.
Deswegen muss man sich gucken, dass man sich da einfach so ein bisschen absetzt. Und ich denke, komm rein, Rosi.
Frisches
Monster mitgebracht.
Am besten da unten, oder?
Bester Mann. Deswegen muss man da definitiv gucken, dass man sich so ein bisschen von dem ganzen Pack so ein bisschen separiert. Online-Präsenz ist da eine Möglichkeit.
Ja.
Aktiv sein auf den sozialen Medien. Mehrwert liefern, ganz,
richtig,
ganz wichtiger
Value,
Punkt, worüber ich mich auch so über die Jahre dann eben profiliert habe. Kostenlosen Mehrwert idealerweise. Auf der anderen Seite denke ich aber auch wichtig, so ein bisschen seinen persönlichen Werdegang eben auch zu schildern,
richtig.
Persönlichkeit auch einfach zu zeigen, fällt mir manchmal zum Beispiel ein bisschen schwer. Ne?
Ja.
Ich glaube, Podcast ist noch so das beste Format, wo man einfach so voll man selbst sein kann, halt
definitiv
ein bisschen drauf losquatschen kann.
Ja.
Aber es ist tatsächlich gar nicht immer so leicht, also zumindest für mich. Ich bin auch, würde ich eher sagen, eher so ein introvertierter Typ. Ja. Deswegen quatsche jetzt auch nicht jeden Tag in meine Instagram-Story rein und zeige mein Frühstück oder wie ich das zubereite.
Aber,
also dieser
typische
Influencer-Stuff.
Es gibt auch Menschen, die das feiern, die genau dieses Bild mögen, dieses,
ja, klar,
das einfach sympathischer finden.
Absolut. Deswegen sage ich ja, ne, so Persönlichkeit zeigen auch wichtig, ne?
Ja.
Neben eben dem Mehrwert. Und ja, dann muss man natürlich auch als Coach dann eben immer noch zeigen, was für Resultate man produziert.
Genau.
Transformation, Erfolge, Vorher-, ja, Nachher-Bilder, was auch immer.
Ja.
Und ja, ich denke, damit kann man dann online auf sich aufmerksam machen, Klienten gewinnen und dementsprechend dann auch wachsen.
Korrekt. Ich glaube, das hast du jetzt sehr gut zusammengefasst.
Mega. Chris, danke für die Frage. Daniela, haben wir noch eine? Nee, ich glaube, wir haben tatsächlich alle Fragen aufgegriffen. Wir müssen uns unbedingt neue Fragen bei euch einholen.
Ja.
Das heißt, ja, ihr könnt mir gerne bei Instagram schreiben und da dann auch gerne in der Direct Message ein bisschen mehr Kontext liefern, damit wir euch dann auch gezielt weiterhelfen können. Ansonsten werde ich sicherlich dann auch nochmal in der Instagram Story einen Fragesticker droppen, wo ihr ein paar Fragen reinhauen könnt. Und dann werden wir die in der nächsten Woche oder in der nächsten Episode, die wir dann aufnehmen werden, auf jeden Fall beantworten.
Yes,
dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören bzw. Zuschauen. Für alle die, die bei YouTube eingeschaltet haben, wir verabschieden uns aus dem Evo Gym und ja, ihr seht, hier haben wir die wunderschönen Evo Produkte aufgestellt und mit dem Code HYPER könnt ihr den Podcast unterstützen und die auf die besten Supplements auf dem deutschen Markt oder vielleicht sogar weltweit 10% sparen, also HYPER für 10% Rabatt im Shop von Evo Sports Fuel. Zum Ende jeder Episode, Daniele, packen wir noch einen Track auf unsere Spotify-Playlist, die Physik Evolution-Playlist. Hast du da einen Track für uns?
Ich nehme von Tory Lanez Dripping. Das wäre mein Track für die Playlist.
Nice. Dripping. Boah, ich muss tatsächlich jetzt gerade nochmal gucken. Ich würde jetzt irgendwas Deutschrap-mäßiges nehmen.
Mhm.
Hörst du eigentlich auch Deutschrap? Bis jetzt kommt eigentlich nur amerikanisch.
Ich höre tatsächlich selten Deutschrap. Ich habe eine Zeit lang Luciano gehört, aber es ist mir gerade alles zu drillig.
Ist auch sehr monoton. Also klar, Luciano, ne? Ja. Top-Artist, aber das, was jetzt so von ihm kommt, ist eigentlich immer sehr, sehr ähnlich.
Ich will nicht der Type of Guy sein, der immer so sagt, oh, ich mochte den alten Luciano oder oh, ich mag den alten Kanye, dies, das. Am Ende des Tages so supportet einfach den Künstler. So.
Don't be Hayden.
Ja, der will auch einfach nur Kunst machen.
Okay, komm. Ich nehme von Hannibal, Chelo und Abdi Kali-Keule.
Oh, stark.
Das ein witziger Track. Alles klar. Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Episode. Macht's gut.